Es geht in eine neue Runde zu Sitzplatz bleibt. Hallo Sammy.
Hallo Nicole, hallo.
Hallo, liebe ZuhörerInnen.
Ja, mit einem schweren Thema, finde ich.
Ein schweres Thema heute. Ja.
Ja,
Ja,
also
es geht um Tierarztkosten.
in dem Fall geht es ja auch um Gesundheit.
Ja, okay.
Und dass wir die
Ja.
erhalten wollen oder was passiert, wenn sie nicht mehr da ist. Und
Das stimmt.
dementsprechend stellen immer mehr Menschen fest, dass Tierarztkosten deutlich gestiegen sind.
Irgendwie
Ja.
ja auch zu Recht, ne? Also ich bin jetzt auch mit Tierärzten befreundet und die haben ja jahrelang ihre Preise nicht angepasst, muss man ja sagen.
Ja, die haben es nicht geschafft, eine Gebührenordnung so hinzustellen, dass sie vielleicht auch angemessen bezahlt
Ja.
worden sind.
Ja.
Und dann gab es natürlich, ich glaube, vor 3 Jahren einen relativ hohen, also einen Schnitt, wo es deutlich angestiegen ist. Ja, ich glaube, das merken einfach gerade viele Menschen.
Ja.
Also, dass ein Tierarztbesuch ja deutlich, ja, viele Kosten verursacht erstmal.
Ja. Also ich bin ja gerade Stammgast beim Tierarzt mit 3 Hunden. Irgendwie weiß ich auch nicht, ist immer irgendwas. Also Carlo, der Älteste, der wird jetzt 12 im Mai. Und der hat ja eine ganz schlimme Neuropathie in der Hinterhand. Also er kriegt die Füße nicht mehr so richtig voreinander gesetzt. Der kriegt da eine Dauermedikation. Und jetzt hat er ja vor 2 Jahren angefangen, durch die Schmerzen in der Pfote zu lahmen und teilweise die Pfote gar nicht mehr aufzusetzen. Das haben wir dann röntgen lassen und ja, es sah nach Knochenkrebs aus, aber dann dürfte er jetzt nicht mehr leben. Also wird es wohl einfach nur eine schwere Arthrose sein. Irgendwie sowas. Wir könnten es jetzt mit einem CT untersuchen lassen, aber wir haben uns dagegen entschieden. Wir hätten jetzt auch die Zehe amputieren können. Das haben wir, auch da haben wir uns dagegen entschieden, ganz bewusst, weil so eine Amputation in dem Alter eine schlechte Wundheilung vorhersagt. Und dadurch, dass er ja eh hinten kaum laufen kann, kann er auch nicht auf 3 Beinen laufen. Und dann haben wir uns überlegt, jetzt kriegt er eine Schmerzmedikation. Und damit geht es zu 80% gut. Dann müssen wir irgendwie nach ein paar Wochen mal die Schmerzmittel wieder wechseln. Dann kriegt er Spritzen in die Pfote. Ja.
Ja, auch Hunde werden an manchen Stellen ja vielleicht älter, als sie früher geworden wären. Und
Bestimmt.
im Vergleich zum Wolf werden sie auch alt. Also ich meine, wir tun ja viel für die Gesundheit. Und dann sind es auch Alterserscheinungen und Verschleißerscheinungen. Also
Ja,
wenn man
total.
Menschen im vergleichbaren Alter sieht, sind ja auch viele mit unterstützenden Maßnahmen weiterhin am Leben teilhabend. Und dann auf der anderen Seite, früher, ich würde sagen, als ich Jugendlicher war, bis noch vor 10 Jahren hat man nicht so viele Hunde ins CT gelegt.
Nee.
Also gab es auch gar nicht so viele. Es haben ja viele Ärzte auch wirklich aufgerüstet. Die Möglichkeiten in der Medizin sind natürlich viel, viel weiter, also in der Tiermedizin, als sie noch vor ein paar Jahren waren. Es sind Krankheiten, die vorher eher konservativ behandelt worden wären, inzwischen natürlich auch in voller Möglichkeit bei Hund möglich. Und dementsprechend sind natürlich auch da die Kosten oder das Potenzial geöffnet, da auch mehr zu machen, als man es früher gemacht hätte. Also
Ja.
das erlebe ich auch ganz häufig, dass viele Leute sagen, na, früher hat man allenfalls mal geröntgt. Also das war ja schon viel. Und früher fand man auch ein Röntgenbild teuer. Ich finde es heute im Verhältnis zu anderen bildgebenden Verfahren gar nicht so
Ist ein
teuer.
Schnapper.
Das ist ein Schnapper. Ja. Und genau, also da es ist schon schwierig. Also auch was alles erkannt werden kann und will man alles auch so erkennen, wie es ist.
Ja, das ist genau der Punkt, ne? Also was hätte es uns jetzt gebracht, als die vor 2 Jahren die Diagnose bekommen haben, Knochenkrebs? Wir hätten ihn noch ins CT gefahren, hätten dann vielleicht gewusst, ja, ist es nicht, aber wir hätten nichts verändert an der Medikation. Also wir wären 1.000 € ärmer gewesen. Womit ich nicht sagen will, dass ich für diesen Hund nicht alles tun würde. Das schon, aber es hätte nichts verändert.
Ja, ich glaube, das ist der schwierige Punkt. Also ich hatte ja auch mal einen Hund, der am Ende an Knochenkrebs gestorben ist. Also der fing hinten zu lahmen an mit 7 und kurz vor seinem 7. Lebensjahr. Naja, dann haben wir ihn geröntgt, dann war, also der erste Verdacht war, dass es die Wolfskralle hinten ist, dass die irgendwie angebrochen ist, dass das irgendwie Auswirkungen hat. Deswegen haben wir dann geröntgt und dann stellten wir auf dem Röntgen vor, nee, es ist nicht die Wolfskralle, die Probleme macht, sondern es sind irgendwie schwarze Flecken auf den Knochen. Okay. Und, na, und dann setzt man sich auf einmal damit auseinander, was machst du jetzt, ne? Also gibt's die Möglichkeit, das amputieren zu lassen? Ja, es gibt viele Hunde, auch da ist es ja echt weit, die in einem Rollstuhl laufen, die hinteren Beine eingespannt haben, aber ich habe halt immer dieses Bild von diesem Hund gesehen und wie dynamisch der war, wie athletisch der war. Das hat irgendwie, das hat in meinem Blick nicht gepasst. Und dann war es erst das eine Bein, dann haben wir die zweite Seite dann auch röntgen lassen, da sah man auch schon leichte Schatten. Naja, und dann war es eigentlich klar, dass das kaum eine Aussicht hatte, irgendwie auch in die Behandlung damit zu gehen, außer es dann zu amputieren. Ja, und dann haben wir ihn noch einen guten Monat, hat er noch, und dann hat er, glaube ich, selber mit entschieden, auch zu gehen. Also es war sehr spannend. Also natürlich, ne, nachdem wir alles abgewägt haben, ob wir das tun wollen oder nicht. Amputation, ich habe mir die Modelle angeschaut, die es als Rollis gab. Der Arzt sagte, ne, es gibt schon die Erfahrung, das, aber auch der war sehr, sehr klar. Er sagte, ob das wirklich sittig ist bei allen Hunden. Ja, und dann hat er am Ende sehr deutlich gesagt, dass es jetzt auch der Zeitpunkt wäre zu gehen. Also ich habe mehrere Nächte neben ihm übernachtet und gehofft, dass er von alleine geht. Und ja, dann ist er, dann sind wir irgendwann gegangen. Gleichzeitig war ich trotzdem fasziniert, ob der Möglichkeiten, die inzwischen da sind. Und das hat mich auch dazu bewogen zu sagen, okay, wie weit muss ich abwägen? Wie viel Sachen kann man durchführen beim Hund? Und wo muss man vielleicht auch begleitend sagen, das macht keinen Sinn. Und da entwickelt sich natürlich die Medizin unglaublich gut, echt auch beeindruckend, wie viel Chemos ich schon gehört habe bei Hunden, die wirklich wirksam waren, natürlich auch wahnsinniges Geld verschlungen haben. Das ist uns Menschen ja häufig gar nicht bewusst. Also wie viel kostet denn, also ich glaube, es wissen viele nicht, was eine Krebsbehandlung in voller Form kostet im Humanbereich.
Woher auch?
Weil wir das, ne, also weil die Krankenversicherer das zahlen, vielleicht noch jemand, der privat versichert ist, der in die Vorkasse gehen muss teilweise, der hat vielleicht noch einen Blick dafür, aber als gesetzlich Versicherter kriege ich ja gar nicht mit, was kostet die Tablette, die ich da gerade nehme, es sei denn, ich setze mich damit auseinander. Und beim Hund ist es natürlich alles primär selbstzahlend. Und das heißt, da wird es einem erst richtig bewusst. Und die Diskussion hatte ich interessanterweise mal mit einem Kinderarzt, der eine sehr, sehr gut gehende Praxis hatte, der sich mir gegenüber sehr darüber echauffierte, dass Hundetraining so teuer sei. Also das war witzig, also das ist lange her, ich glaube, da habe ich in einer Stunde 70 Euro veranschlagt, und also er fand das unangemessen, also 70 Euro sei das so viel Geld, und dann habe ich ihn mal so ganz vorsichtig gefragt, ob er weiß, was der Kurzbesuch bei ihm in der Praxis denn den einzelnen Patienten kostet, / was die Krankenversicherung dafür zahlt, und ob das auch über eine Stunde geht, die Behandlung, die er da ausführt. Und dann regte sich so ein bisschen auf und sagte, das ist ja gar nicht zu vergleichen. Na, ich so, sehe ich gerade anders. Aber dem wurde auf einmal von mir vor Augen geführt, dass da ja Geld automatisiert sozusagen überwiesen wird, denn die Karte wird eingeführt und man macht sich gar nicht die Gedanken, was kostet denn der einzelne Abschnitt. Und im Hundetraining wird es auf einmal bewertet. Und ich glaube, das Dilemma haben gerade auch viele, viele Tierärztinnen, dass Menschen jetzt erst deutlicher wird, weil sie es direkt zahlen müssen, weil es natürlich auch kaum noch die Möglichkeit gibt, das Ganze über Rechnungen zu machen, weil die kriegen natürlich eine Rechnung, aber
das Zahlungsziel ist sofort, nicht erst nach 14 Tagen.
Genau, weil natürlich viele Tierärzte auch die Erfahrung gemacht haben, dass Leute, wenn sie ihren Hund dann wieder geheilt sehen, einfach rausgehen und nicht zahlen.
Ja.
Und das erlebt man natürlich auch in vielen anderen Ländern, wo es auch nur Heilung gegen Cash oder Behandlung gegen Cash gibt, dass sobald man da nicht direkt zahlt, die Leute dann auch weg sind. Gar nicht, also auch vielleicht sogar verständlich, aber genau. Und da muss man halt genau drauf schauen. Also ist die Behandlung, und da finde ich, darf man sich manchmal auch einen Tag Zeit nehmen. Das vermisse ich manchmal bei Tierärztinnen, dass sie wir können jetzt das und das machen. Wofür entscheiden sie sich? Und da würde ich mir manchmal wünschen, auch, dass sie sagen, okay, die Behandlung kostet Betrag X. Wir können aber auch nochmal den Weg gehen. Gehen Sie erstmal damit nach Hause, denken Sie drüber nach, wägen Sie auch nochmal ab, hören Sie vielleicht auch nochmal eine Zweitstimme. Ich habe manchmal das Gefühl, da geht's auch sehr pressiert zu. Und da wäre manchmal auch, das ist aber auch der Rat an viele Hundehaltende, zu sagen, wir müssen nochmal kurz drüber nachdenken. Ja. Also natürlich nicht bei dem Notfall, der Hund, der gerade angefahren wurde, da habe ich keine Chance, nochmal drüber nachzudenken. Aber ich glaube, bei vielen Dingen kann man auch nochmal einen Moment innehalten und vielleicht auch nochmal sich umhören. Das glaube ich, wäre noch ganz sinnvoll.
Genau. Und zu Hause mal mit dem Partner, mit der Partnerin besprechen. Wir haben ganz viel darüber gesprochen, ganz viel diskutiert. Und was wir jetzt nochmal ausprobieren, sind auch alternative Heilmethoden. Also davon habe ich auch schon ganz viel profitiert in letzter Zeit. Gar nicht nur wirklich. Also ich habe eine Tierärztin, die auch homöopathisch arbeitet. Und da versuchen wir jetzt nochmal eine Blutegeltherapie. Also so Kleinigkeiten, mit denen man aber auch nochmal Großes verändern kann.
Ja, und ich glaube, leider schauen wir ja häufig im medizinischen Bereich immer auf, oder gerade was auf den, wenn es um den Körper geht, immer erst dann, wenn es nicht mehr gut ist. Also ich habe ja viele Kundinnen, die auch als Physio und Osteo tätig sind. Und da würde ich mir übrigens viel mehr wünschen, dass es noch mehr Leute in den Bereich gehen. Also ich erlebe immer noch vielerorts, dass es viel zu wenig gute Therapeutinnen gibt zum Thema Physio und Osteopathie. Und ich glaube, wenn man frühzeitig auch auf den Körper schaut, unterstützend tätig ist, dann muss man nach hinten raus vielleicht nicht ganz so viel nacharbeiten oder dann nur über Schmerzmittel gehen. Also ich würde mir wünschen, dass viele Hunde sehr frühzeitig auch regelmäßig therapeutisch begleitet werden.
Aber das ist ja wie bei uns Menschen, auch das, man holt sich dann oder man geht zu einem Physiotherapeut, Hundephysiotherapeut, holt sich dort Anregungen, aber das Üben muss man dann zu Hause.
Ja, das ist der eine Part, das Üben zu Hause, aber wann holen wir uns das? Also auch als Menschen, immer erst dann, wenn der Rücken wieder verspannt ist, schon Kopfschmerzen hat, dann sagt man, oh, jetzt mal wieder zum Physio oder zum Osteo, dann macht er da was und da was und dann geht's mir wieder ein paar Tage gut. Aber das Kontinuierliche, das frühzeitige Einsteigen bei solchen Sachen hat natürlich auch im besten Fall langfristige Auswirkungen. Und auch da würde ich mir manchmal wünschen, dass es mehr honoriert wird. Also es hört sich jetzt komisch an. Also bei uns Menschen ist es ja auch seltenst der Fall. Also selbst wenn du jede Woche zu einem Osteopathen gehst, dich präventiv super gut ernährst, können wir ja wenig positive Punkte sammeln für die Zukunft. Also es wäre cool, wenn die Krankenversicherung damit günstiger wäre, dass wenn ich gewisse Nachweise erbringe, ich Kurse finanziert bekomme und so weiter und so weiter, dass es auch so ein Anrechnungssystem gäbe, auch im Hunde-Krankenversicherungsbereich. Man sagt, hier, ich mache das regelmäßig, da beanspruche ich euch gar nicht. Wie sieht's denn aus? Wird die Versicherung dadurch günstiger? Kriege ich einen Monat Rabatt? Sowas wären ja tolle Anreize auch, zu sagen, okay, wir schaffen das, dass unsere Hunde insgesamt gesünder sind, gesünder bleiben. Und dadurch kriege ich aber auch am Ende einen Rabatt in der Behandlung bei meinem Tierarzt. Und wäre auch ein gutes Geschäftsmodell. Wir machen ja immer wieder die Ideen für Geschäftsmodelle, auch für einen Tierarzt. Also ich glaube, in dem Bereich könnten ja Tierärzte viel, viel mehr Kooperationen eingehen, zu sagen, hey, wenn ich da jemanden habe, der regelmäßig jetzt mal die Zehnerkarte beim Physiotherapeuten löst mit seinem Hund und der Hund dann aber trotzdem muskuläre oder Skelett-Thematiken hat, dann wird die zukünftige OP Betrag X günstiger. Finde ich ein total spannendes Modell. Also zum einen würde es ja Leute viel, viel mehr in die Pflege vom Hund bringen und damit ja auch Anreize schaffen, falls trotzdem irgendwas passiert, zumindest eine Vergünstigung dann zu bekommen. Und dann wäre der eine Betrag vielleicht schon wesentlich geringer als wenn die Behandlung anstatt 3.000 Euro plötzlich dann nur noch 2.200 kostet, dann habe ich vorher zwar immer irgendwie 80, 90 Euro für die Behandlung meines Hundes ausgegeben, aber die muss ich nicht auf einen Schlag vorher ausgegeben haben, weil ich sie immer Stück für Stück zahlen konnte. Und ich glaube, dann ist es auch nicht ganz so erschlagend, wenn man dann eine größere OP vor sich hat, wenn man denn dann nicht versichert ist. Und
aber da hast du die schöne Überleitung zur Versicherung gebracht. Ich denke nämlich tatsächlich drüber nach. Also Jackson ist OP-versichert. Da zahle ich 33 Euro im Monat. Das finde ich völlig in Ordnung. Und wenn da wirklich mal eine OP ansteht, kann ich das habe ich mal ausgerechnet.
Du bist ja durchaus auch Zahlenmensch. Das wäre ich ja nicht.
Ja, tatsächlich. Also wenn ich jetzt, ich nehme mal kurz den Rechner zur Hilfe. Ja. Was mag eine OP kann ja jederzeit passieren. Ne?
Ja.
Und jetzt zahle ich 33 Euro im Monat mal 12 Monate sind 396 Euro im Jahr.
Also 400 Euro im Jahr.
Ja, 400 Euro im Jahr. Wenn ich das jetzt mal 10 rechne, dann bin ich bei 4.000 Euro im Jahr. Das kostet mich im Zweifel schon eine einzige OP. Wenn es richtig blöd läuft.
Absolut. So.
Also eine OP-Versicherung halte ich für total sinnvoll.
Aber jetzt müsste ich als Statistiker draufschauen und sagen, ist es wirklich so, dass jeder Hund im Leben eine OP hat?
Weiß ich nicht.
Ich auch nicht. Also, aber wäre eine spannende Frage. Ne? Also es gibt ja Leute, die sagen, also ich habe immer das Glück, ich habe genau den Hund, der immer operiert werden muss. Und es ist ja immer die Frage, was ist alles da inkludiert und wie lange hält der Schutz? Also ich meine,
genau, da muss man natürlich genau hingucken.
Genau, also ich habe halt so das Worst-Case-Szenario vor Augen. Du bist genau, dein Hund hat genau das Pech, dass der dann zum dritten Mal operiert werden muss. Zweimal haben die auch übernommen, waren aber kleinere OPs. Keine Ahnung, der Zehennagel ist abgebrochen, wurde eingereicht. Das nächste ist, keine Ahnung.
Immer so ein Zahn.
Die Rute ist gebrochen. Naja, ob die Zahnversicherung dann schon wieder drin ist, ob die mit dazugehört. Also es gibt ja unglaublich viele Ausschlüsse. Und dann hast du zwei Fälle gehabt und dann sagen die, ach nee, also da habe ich das Gefühl, da melden die ein bisschen viel und haben die ein Sonderkündigungsrecht. Also darauf muss man dann immer wieder gucken bei der Versicherung. Habe ich eine Versicherung, die dann ein Sonderkündigungsrecht hat, nachdem ich irgendwie ein oder zwei Fälle hatte. Und das Ganze passiert mir dann erst im 7. Jahr. Also der hat, keine Ahnung, die erste OP mit 3 Jahren gehabt, dann hat er einen mit 7 und dann hat er direkt wieder im 7. Lebensjahr noch eine und dann wird es zum Problem. Oder ich habe das gut abgeklärt, dann ist das natürlich ein Rechenexempel. Ne? Also habe ich monatlich den Betrag von 33, sagen wir 400, von 40 Euro, die ich monatlich dafür aufbringen muss, habe ich den zur Verfügung? Oder habe ich ihn nicht zur Verfügung? Und muss aber am Ende mir unter Umständen ein Darlehen nehmen, damit ich meinen Hund operieren lassen kann. Oh, das ist natürlich immer ein Für und Wider. Also ich kenne viele Leute, die haben das Geld nicht. Die haben keine 30 bis 40 Euro im Monat, die sie zusätzlich noch zur Seite legen können. Ist aber immer wieder ein wichtiger Punkt, auch zum Thema Anschaffung eines Hundes.
Ja,
müsste ich nicht einen Betrag X entweder in eine Versicherung investieren, Die Versicherung ist ja wie eine Wette. Also für die Versicherung, nein, für die Versicherung
ja,
läuft es ja optimal, wenn du keinen Schadenfall hast.
Ja.
Wenn du einen Schadenfall hast, dann kann sich das für die Versicherung dahingehend auswirken, dass es sich jetzt nicht lohnt.
Und also darauf, ja, nicht zu vergessen, die Gemeinschaft, die es trägt. Da haben wir ja auch schon mal in ein, zwei Folgen drauf hingewiesen.
Ja, dann muss man immer gucken. Also ist der Versicherer nachher gebeutelt, weil sämtliche Leute alles an Schäden melden, die dann damit nichts zu tun haben. Also es ist mit Sicherheit, sollte man es durchkalkulieren, muss vor allen Dingen ja auch dran denken, dass es Ausschlussklauseln gibt, was das Alter angeht. Also wie lange kann ich einen Hund noch OP versichern? Auch da sind ja die Versicherer jeweils ein bisschen anders gelagert.
Ja, also bei Sherlock, der wird jetzt 8, da denke ich jetzt gerade nochmal drüber nach.
Mhm.
Bevor der 8 Jahre alt wird.
Ist das bei deinem Versicherer, den du im Auge hast, wäre das die Höchstgrenze?
Ja, und dann wird es richtig teuer.
Also danach dann, könnte man noch, aber dann wird es noch
teuer. Man
könnte
noch und dann wird es richtig teuer.
Ja.
Also ich glaube, jetzt sind es schon 45 Euro im Monat, die ich zahlen würde. Aber ich stelle fest, dass die Preise einfach wahrscheinlich nicht wieder nach unten sinken werden.
Das ist so ein bisschen wie die Spritpreise gerade, ne?
Also, man hat ja.
Also bei mir ist übrigens noch nichts vom Tankrabatt angekommen. Also
nee, aber hier habe ich jetzt gerade der Liter Diesel 2,15 Euro. Es ist unter 2,30 Euro.
Ja, aber dafür sind sie auch noch mal ganz kurz vor dem 1. Mai alle hochgegangen. Also zumindest die Tankstellen bei mir in der Umgebung. Also da ist er noch mal hochgeschossen.
Also ich habe jetzt aber auch gehört, dass die Preistabelle der Tierärzte eventuell wieder gekippt werden soll.
Weil? Hat da irgendjemand gegen geklagt, oder?
Ja, wahrscheinlich. Den Hintergrund weiß ich nicht. Ist jetzt auch so in unserem Nebenbeigespräch gewesen, dass jemand das gehört hätte. Mhm. Und das wäre natürlich eine Totalkatastrophe, weil dann ist wilde Wutz angesagt.
Ja, mal gucken, ne? Also ich finde ja, ich glaube, die tun sich alle einen Gefallen damit, wenn es eine Gebührentabelle gibt.
Ich denke auch.
Dass es einsehbar ist. Tja, also woran hängt man sich dann? Also ich glaube nicht, dass Preise nochmal fallen. Ich glaube, vielleicht gibt es dann die eine OP, die ein bisschen günstiger ist oder auch nicht.
Ja.
Ich glaube,
also
dass die Preise nicht fallen.
Ich glaube, ich werde es machen. Hast du eine OP-Versicherung für deine Hunde?
Nein.
Gar keine?
Nein. Wir haben aber tatsächlich ein Sparschwein.
Okay.
Ist
ja auch eine Überlegung, einfach im Monat einen gewissen Obolus wegzulegen für den Fall.
Ich habe ein Portemonnaie und da habe ich nicht gerne Münzen drin.
Mhm.
Außer vielleicht 1 Euro, weil ich den an der Tanke brauche, um auf Toilette zu gehen. Und dementsprechend habe ich immer irgendwelche Münzen rumfliegen. Und das war eigentlich immer so, es gab immer einen großen Teller, wo ich dann immer die Münzen reingetan habe.
Mhm.
Inzwischen muss ich so ein bisschen darauf achten, weil die Kinder das auch sehen. deswegen haben wir es so ein bisschen verlagert. Aber ja, es gibt sowas wie eine Sparbox. Und
oder man investiert in ETFs oder irgendwas anderes, legt das Geld gut an.
Da müsste ich mich mit Dingen weiter auseinandersetzen. Da bin ich immer so ein bisschen zurückhaltend. Ich verlasse mich da dann auch gerne auf andere und trotzdem will ich es im Blick haben. Lange Rede, kurz, ich habe keine Versicherung, weil ich bisher auch toi 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 im Verhältnis, glaube ich, viel, viel Glück gehabt habe. Also ich hätte, glaube ich, für alle Hunde sehr, sehr viel Geld schon an Versicherer gezahlt und an der Stelle wäre es nicht so aufgegangen. Aber es kann sich natürlich ändern. Dann damals bei der Frieda habe ich es überlegt, dann hatte sie aber mit einem halben Jahr ein Kreuzband angerissen.
Oh ja.
Damit wäre ich sozusagen gar nicht mehr reingekommen bei einigen Versicherern. Oder direkt mit einer erhöhten Prämie. Und dann habe ich das Geld durchaus investiert, auch in Osteopathie und Physiotherapie für die Zeit und nach wie vor. Und gehe da sehr, sehr viel auf das Thema Prophylaxe. Und Bisher geht's gut. Die wird jetzt 9 und schafft es immer noch. Das ist ein Hund, der es gut tut, wenn die manchmal ein bisschen schneller laufen darf. Also wenn die nur im Schritt gehen muss, dann merkt man, dass sie viel, viel mehr eiert. Aber die holt sich halt über Fahrradstrecken dann auch sehr viel Stabilität und da ist ganz viel Thema Muskelaufbau oder Muskelbeibehaltung. Genau.
Ja, dann kenne ich
Und
auch einige, die haben eine richtige Krankenversicherung für ihre Hunde.
ja.
Habe ich mir auch gerade Angebote geben lassen. Das liegt dann zwischen 80 und 100 € im Monat.
Und da ist aber auch dann die OP-Versicherung mit drin, also alles, was dazu gehört dann.
Da wäre dann alles mit drin, ja.
Ja. Also es bieten ja im Moment wieder viele Versicherer an. Also daran merkt man, dass der Markt offensichtlich da sehr drauf reagiert. Da bis hin zu, dass ja schon ab Geburt bei Züchtern auch Angebote existieren. Und also da sollte man, glaube ich, immer so ein bisschen den Blick drauf haben, habe ich schon mal gesagt, da sind Makler ganz häufig die richtigen Ansprechpartner, die vielleicht auch nicht nur eine Versicherung haben als Generalvertreter, sondern eben mehrere im Portfolio haben, die mal so ein bisschen drauf schauen und sagen, da hätten wir was. Aber da sind, glaube ich, alle auch großen Versicherer mit reingegangen. Ein paar sind auch wieder rausgegangen. Also ich glaube, so vor 10 Jahren ging der Markt los. Genau, sie werden ihre Berechtigung haben und die Nachfrage wird da sein. Ich kann aber sagen, ein Versicherer hat vieles durchkalkuliert. Und solange in dem Markt immer noch eine auch, ja, auch für den Versicherer Gewinnchance besteht, das meine ich mit dem Thema Wette, haben beide Seiten was davon. Also,
Ja,
wie
klar.
gesagt, also welcher Risikotyp bin ich?
Ja.
Was ich viel, viel entscheidender finde, ist, Hunde frühzeitig zu begleiten, dass sie vielleicht viele Dinge gar nicht so arg bekommen. Und so genauso wie bei uns Menschen. Und es gibt ja genügend jetzt inzwischen ja auch Studien, dass wir Menschen mit Hund insgesamt ja eh fitter sind und mehr Bewegung haben, dementsprechend vielleicht sogar älter werden. Das steht ja auch mit im Raum. Und unsere Hunde im Schnitt älter werden. Trotzdem haben sie ja Erkrankungen, die wir auch haben, leider.
Apropos, wie sieht es bei deinen Hunden und Zahnstein aus? Haben die Zahnstein? Weil es gibt ja solche Hunde und solche Hunde. Also Carlo hat nie Zahnstein
Ja,
gehabt.
ich habe die unterschiedlichsten Hunde. Also von
Okay.
Zahnstein ja, Zahnstein nein. Ein Hund, der schon mit schlechten Zähnen also mit schlechteren Zähnen zu uns gekommen ist. Hunde, wo ich selber rangehen kann und auch Zahnstein ein Stück entfernen kann, mit so einem Scaler dran gehe und es gut geht,
Wow.
andere, die das nicht so richtig super finden, wo es auch nicht ganz so gut abgeht, da steht auch jetzt bei einem wieder was an, da muss halt in Narkose gelegt werden, da geht ja auch kaum ein Tierarzt dran und sagt, mach ich so.
Nee.
Nö, aber ich würde es meinen Hunden zutrauen, wenn ich sie halten würde, dass sie es zulassen würden. Aber du brauchst halt
Aber
den
oftmals wird dann auch
Tierarzt.
gleich noch geröntgt, ne? Werden
Naja.
die Zähne dann auch gleich noch geröntgt, weil wenn
So, und
dann was
dann
ist,
bist du
dann.
natürlich ja im Bereich. Ich habe einen Hund gehabt, die ist 16 geworden, mit wirklich am Ende schlechten Zähnen und trotzdem keine Probleme mit gehabt.
Ja.
Also, ich weiß es nicht. Also, ich bin da
Ich
immer so
probiere
ein.
gerade Zahnputzpulver aus.
Ja.
Ist ganz
Aber
spannend.
da bist du ja bei dem Thema Prophylaxe. Also ich glaube,
Ja.
auch da, ne, ein Hund, die regelmäßig die Zähne zu putzen, kann durchaus hilfreich sein. Ist ja wie bei uns Menschen. Also wir können das Risiko eingehen und putzen uns nie die Zähne und hoffen, dass wir keinen Karies und Parodontose und sonstige Dinge im Mund bekommen. Oder wir verringern die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Dinge bekommen, indem wir regelmäßig putzen. Und das ist, glaube ich, das A und O, also nicht erst dann, wenn das Worst-Case-Szenario eingetreten ist, dann alle Handlungen ergreifen, die man dann ergreifen muss, sondern im Vorfeld ganz viel Prophylaxe. Und ich glaube, wir lernen daraus, dass wir so frühzeitig wie möglich mit Prophylaxe-Maßnahmen beginnen sollten, um vielleicht die Worst-Case-Szenarien gar nicht zu haben. Trotzdem können wir sie nicht ausschließen. Und dann muss ich mir genau angucken, sind die Kosten, die da auf mich zukommen, die ich tragen kann. Oder die auf mich zukommen können, kann ich sie zumindest absichern. Und dementsprechend trifft man eine Entscheidung, ob Versicherung daran ändern, dass Kosten für den Tierarzt steigen, werden wir eh nicht.
Nein.
Wir können natürlich gucken, dass wir Dinge in Frage stellen, die dann gemacht werden. Also ob alle OPs, die durchgeführt werden, auch wirklich sein müssen, ob alle Medikamente, die gegeben werden müssen, tatsächlich sein müssen. Das darf man hinterfragen. Und ich glaube, ein seriöser Tierarzt findet das auch überhaupt nicht dramatisch, dass man hinterfragt.
Nee.
Jemand, der nur sein Geschäft aufrechterhalten will, vielleicht schon. Und dann darf man auch da als Hundehalterin, als Hundehalter dann eine Entscheidung treffen.
Ja, und mich würde total interessieren, ob ihr eine Versicherung habt. Also OP-Versicherung oder Krankenversicherung. Kommentiert doch mal unter unserem Podcast. Vielleicht können wir da mal eine kleine Statistik erstellen.
Genau. Und das, was wir vor allen Dingen hoffen, dass eure Hunde gesund bleiben, lang erhalten bleiben und ihr viel Zeit gemeinsam verbringen könnt.
Und wenn sie alt werden, darf man auch Vorsorge betreiben. Da kommen wir aber nochmal ein anderes Mal zu.
Ja, ja.
Da kann man nämlich auch ein bisschen was tun. Ja. In diesem Sinne, Sammy, vielen Dank wieder für den netten Talk.
Vielen Dank
dir. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.
Euch einen entspannten Abend, Tag, wie auch immer.
Bis dahin. Dann. Ciao, tschüss. Ciao.